Führungskraft zu sein bedeutet ja einerseits für den Projekterfolg verantwortlich zu sein. Also je nachdem, wie man diese Rolle definiert natürlich. Man könnte jetzt auch sagen, Führungskraft bedeutet einfach nur, sich darum zu kümmern, dass es den Menschen gut geht und dass jeder erfolgreich in seiner Aufgabe ist. Also es hängt ein bisschen auch davon ab, wie man diese Rolle definiert. Was übrigens gut wäre, wenn man es als Rolle sieht und nicht als Position.
Herzlich willkommen bei Agiler Senf, der Podcast für Agilisten, die es sich zum Ziel gesetzt haben, die Arbeitswelt zu verändern. Wir sind optimistische Praktiker, die ihre Erfahrungen rund um Leadership und Agile Coaching teilen. Viel Spaß beim Zuhören und vertiefen deine Gedanken in unserer gleichnamigen Community of Practice. Wir widmen uns heute deinem Lieblingsthema New Work, welches du bei der Sparkasse erfolgreich als Organisationsentwickler einbringst und auf deinem Podcast New Work Chat mit bereits, glaube ich, über 200 Podcast-Folgen ergründet hast. Und zum Einstieg wollte ich dich fragen, lieber Gabriel, was haben diese Zahlen, die ich gleich nenne, mit New Work zu tun? Du hast vor kurzem eine Gallup-Studie geteilt, in der herausgestellt wurde, dass knapp 60% aller Menschen innerlich gekündigt haben. Das fand ich eine krass hohe Zahl. Und auch nur knapp ein Viertel tatsächlich auf Arbeit engagiert sind. Was haben die Zahlen mit New Work zu tun?
Gute Frage. Und ich bin ja ein Fan von guten Fragen. Und die darf man sich auch gerne mal auf der Zunge zergehen lassen, bevor man da so intuitiv drauf eingeht. Ich glaube, das sagt viel darüber aus, dass Menschen nach wie vor, auch in der heutigen Zeit, in der es ja mehr Möglichkeiten denn je gibt, mit einer gewissen Unzufriedenheit unterwegs sind, was ich persönlich sehr schade finde. Aber nach wie vor sehen Menschen Arbeit offensichtlich als etwas, was man so tun muss, um zum Wochenende zu kommen, um die Miete zu bezahlen oder das Rentenalter zu erreichen, das Gelobte. Und ich finde das insofern sehr schade, weil Arbeit für mich etwas ist, was uns als Menschen zur Entfaltung bringen kann. Also gemäß unserer Stärken, die wir alle haben, jeder hat andere. Und die Frage ist also, und das hat dann mit New Work also zu tun, wie können wir neu auf Arbeit schauen, also mit einer neuen Perspektive, damit Arbeit zu etwas wird, was uns als Menschen stärkt und nicht nervt.
War das auch der Ursprung, als du, wann hat man denn eigentlich angefangen, wenn man schon fast 250 Podcast-Folgen gemacht hat? 4, 5 Jahre ist das wahrscheinlich, ja?
Ich habe 2016 bei der Ostseesparkasse Rostock angefangen als Marketing- und Kommunikationsmensch und da war dann auch die interne Kommunikation inkludiert und da habe ich dann einen internen Podcast gestartet innerhalb der Sparkasse und das war eigentlich mehr ein Videopodcast, also so ähnlich wie das, was du tust. Ich habe dann aber auch nach einem Jahr gesagt, ich möchte gerne auch nochmal andere Leute interviewen zu anderen Themen, die mich noch mehr interessieren. Auch noch mehr in Richtung Technologie, Innovation und Arbeit und habe dann den New Work Chat Podcast gestartet. Das war 2018. Das war am Anfang dann noch sehr unregelmäßig, was die Erscheinung der Folgen angeht. Und dann seit, ich glaube, 2020 relativ regelmäßig. Einmal die Woche, seit Anfang des Jahres sogar 2 Folgen die Woche bei mir.
Warum New Work? Wie kam es dazu?
Auch eine gute Frage. Ich glaube, am Ende geht es da gar nicht nur um die Arbeit, sondern es geht eher darum, wie gestalten wir unser Leben? Und bei mir sind auch daher die unterschiedlichsten Menschen zu Gast. Also ich hatte den Abenteurer und Weltrekordler Jonas Deichmann, der schon um die Welt geradelt und gelaufen ist. Ich hatte Rapper, ich hatte Unternehmensberater und Beraterinnen. Also Leute, die vor allen Dingen auch etwas gefunden haben, was sie als Menschen stärkt, die eine gewisse andere Perspektive auch auf Arbeit eben haben. Und das interessiert mich, wie sind die dahin gekommen, wie haben die das für sich entdeckt und wie leben die das auch aus und wie arbeiten die auch mit ihren eigenen Experimenten daran, dass die ganze Arbeitswelt menschenfreundlicher wird. Und ich als Vater von 3 Töchtern habe natürlich ein großes Interesse daran, dass die Arbeitswelt nicht so bleibt, wie sie ist, sondern dass man sie eben auch weiterentwickelt. Und New Work heißt dann eben, mit all den neuen Möglichkeiten, die wir haben durch Digitalisierung, durch auch den demografischen Wandel. Wir hatten die Pandemie, alle diese Veränderungen, da mal optimistisch drauf zu schauen und zu gucken, welche Chancen ergeben sich jetzt, damit Arbeit eben zu etwas anderem wird. Der Vordenker Friedrich Bergmann, der das New Work-Thema irgendwann mal sich ausgedacht hat, sozusagen darüber auch viel geschrieben hat, der sprach mal davon, dass Arbeit wie eine milde Krankheit für viele ist. Das ist immer noch so.
Brutal,
ja. Im Jahr 2024. Er hat das in den 70ern und 80ern schon so gesagt. Und das finde ich eigentlich schade. Und das hat eben nicht nur mit der Arbeit selbst zu tun, sondern mit unserem Leben. Also warum sind wir so schnell in dieser Rolle, dass wir unzufrieden sind, dass wir uns beklagen und beschweren? Warum gucken wir nicht, wie wir auf den Fahrersitz kommen? Das ist ja immer dieses schöne Bild, ja, so vom Beifahrersitz auf den Fahrersitz selber mal schauen, was kann ich tun, was kann ich gestalten, anstatt einfach nur unzufrieden zu sein. Und deswegen beschäftigt mich dieses Thema, weil es eben ganz viel auch mit Familie zu tun hat, wie in meinem Fall, mit all dem, was drumherum ist. Aber Arbeit hat eben ein schlechtes Image und das eigentlich zu Unrecht.
Das würde ich gerne mit dir heute ergründen, auch welche Erkenntnisse du für dich selber und von und mit deinen Gästen gewonnen hast. Bevor wir dahin kommen, wir sind ja hier beim AG in Senf und hier und da werde ich vielleicht auch mal meinen Senf dazugeben. Vielleicht mal so als Abgrenzung, zumindest in deinem Kopf, Agilität und New Work, wie passen die zusammen? Wie grenzt du die ab? Mhm. Vielleicht einfach mal, dass wir das einordnen können.
Ja, man könnte jetzt natürlich sehr oberflächlich sagen, bei Agilität geht es darum, also der Kunde steht im Vordergrund, wir schauen, dass wir alles darauf ausrichten und bei New Work geht es um den Mitarbeiter, also die Person im Unternehmen, auf die wir uns ausrichten. Das widerspricht sich aber nicht. Also das ist kein Gegensatz, sondern ist, kann man sehr gut zusammendenken, glaube ich. Und wenn man sich die agilen Prinzipien anschaut, also dass man jetzt nicht strikt zum Beispiel die Regeln befolgt, sondern dass man auch dazulernt, dass man sich weiterentwickelt, dass man sich bespricht und austauscht, auch mit einer möglichst hohen Sicherheit dazu, dann ist es eigentlich genau das, was auch bei New Work das Thema ist. Es geht um Lernen. Es geht um Weiterentwickeln. Es geht auch natürlich um Leistung und um Ergebnisse. Das ist ein großes Missverständnis bei New Work, dass es nur um Bällebäder und Obstkörbe und Benefits und Wohlfühl geht. Nee, es geht schon darum, dass wir mit der Arbeit auch etwas bewirken wollen, weil nur das macht uns als Menschen ja auch happy, wenn wir etwas bewirken. Wir werden frustriert, wenn wir nur irgendwo sind, wo wir beschäftigt sind. Aber wir wollen schon gemeinsam was bewirken und erfolgreich sein. Und insofern kann man das, glaube ich, sehr gut zusammendenken. Beides sind große Buzzwords auch.
Schöner Punkt.
Agilität und New Work. New Work ist in Deutschland zumindest, so erlebe ich das jetzt im Frühjahr 24 schon für viele ein bisschen ausgelutscht
Agilität
sogar.
Auch.
Also einige sind sogar genervt, Agilität möglicherweise auch schon. Und da merken wir auch, was Sprache so mit uns macht. So, ich bin ja, wie du am Anfang gesagt hattest, in der Sparkassenwelt nach wie vor unterwegs, mittlerweile nicht mehr bei der Ostseesparkasse Rostock, sondern beim DSGV, das ist der Dach- und Spitzenverband der Sparkassenfinanzgruppe, zu der ja über 350 Sparkassen gehören. Und da kümmern wir uns in unserem Verband gerade auch um Arbeit und New Work. Wir nennen das dort aber bewusst nicht New Work, sondern es geht um Kultur und Zusammenarbeit. Und wir versuchen also auch mit der Sprache anschlussfähig zu sein. Die Überschrift für dieses Jahr ist zum Beispiel besser gemeinsam. Mhm. Also wir wollen am Ende des Tages Perspektiven zusammenbringen. Und da geht es nicht nur darum, dass die Leute, die neu dazukommen oder die neue Tools reinbringen, dass das dann immer besser ist, sondern wir können voneinander lernen. Und auch das kann am Ende ja New Work sein, dass man also neu zusammenarbeitet. Also nicht, dass neue Menschen, neue Tools, neue Zeiten, sondern dass man eine neue Art der Zusammenarbeit, der vernetzten Zusammenarbeit bestenfalls findet und dann gemeinsam nach vorne geht. Und insofern, also Agilität und New Work hat für mich sehr viel miteinander zu tun. Und die Prinzipien, um die es bei New Work geht, also Freiheit, Selbstverantwortung, Sinn, Entwicklung und auch soziale Verantwortung, die sind vielleicht noch ein bisschen größer gefasst. Gerade auch, was das ganze Thema Verantwortung angeht, wofür tun wir das? Das diskutieren wir Gott sei Dank jetzt ja auch sehr groß, also Nachhaltigkeit. Mhm. Ich weiß nicht, ob das im agilen Kontext so die Rolle spielt. Da geht es ja am Ende um das Produkt, ja, um das Ergebnis, um das Ding jetzt erstmal. Ne? Aber bei New Work versuchen wir ja auch bestenfalls den Planet mitzudenken, also People, Profit und Planet, also im Einklang zu sehen. Mhm. Und insofern gliedert es sich vielleicht ein, Agilität bei New Work.
Ich finde es einen schönen Punkt, Gabriel.
Wie siehst du das?
Ja, danke. Finde es schön, wie du das Kunden extern Agilität New Work-Mitarbeiter intern. Ich hatte mir im Vorgang auch, wie würde ich denn die Frage beantworten? Und bei New Work, warum auch immer, habe ich auch an Sprache gedacht, fand den Hinweis sehr, sehr schön. Und dann bei meinem Lieblingsthema Human Resources, wahrscheinlich das schlimmste englische Wort, was es überhaupt gibt. Aber leider, so würde ich auch gleich nochmal drüber streichen wollen, was Führungskräfte bei New Work machen können, weil wir leider sehen wir ja Menschen wie eine Zahl in einem Excel-File, ne? Und schieben Zahlen hin und her wie Bauern auf ein Schachbrett. Und so gehen wir dann leider auch mit Menschen um. Als ich dann an New Work, habe ich nicht an Führungskultur und internes Personalwesen oder Kultur gedacht, auch so an Räume, an Umgebungen wie das Büro, ne? Wie man das einrichtet, wie man das herrichtet. Mhm. Hat man genug Sonnenlicht, hat man Pflanzen? Und das verbinde ich zum Beispiel nicht mit Agilität. Mhm. Ist natürlich schön, kann man da auch haben natürlich. Und bei der Signal Iduna, wo ich gearbeitet habe, hat man mit der agilen Transformation und Chapeau auch für dieses Investment auch in das Büro investiert. Und das fand ich dann so eine Signalwirkung. Wenn man nur die Methoden und die Ways of Working verändert, aber nicht das Büro, es ist unheimlich schwer aus dieser, sage ich mal, alten Denkweise und dieser Verhaltensweise rauszukommen. Wenn man damit aber das Büro auch, die haben da alle, musst dir vorstellen, klassische, wie bei Stromberg, ne, also solche Büroflächen hatten die auch, alles weg, alle Grenzen und Zäune und Wände weg und öffentliche oder wie nennt man das, offene Kultur, Bürokultur. Und das waren dann auch nochmal Botschaften, die man gesendet hat. Also es war nicht nur eine agile Transformation, sondern auch eine New Work Transformation, hat man so nicht genannt. Aber jetzt zurückblickend, wie du das eingeordnet hast, definitiv, da war ganz viel New Work mit dabei auch.
Also für mich geht es dann am Ende um die Potenzialentfaltung. Das ist vielleicht ein wichtiges Wort im Kontext New Work. Mhm. Weil es wird ja viel über Homeoffice zum Beispiel diskutiert. Der aktuelle Fokustitel hier in Deutschland, Fokus Magazin, Home oder Office. Also es ist nach wie vor, dass wir darüber diskutieren. Das hat auch seine Berechtigung, diese Diskussion. Aber am Ende geht es für mich darum, die Frage, die wir uns individuell stellen sollten, was will ich eigentlich mit meiner Zeit anstellen und demnach auch, an welchen Themen möchte ich arbeiten? Wie möchte ich mich einbringen? Wie kann ich vielleicht auch diesen Ort, diesen Planeten etwas verbessern mit meinem Beitrag? Das hängt damit auch zusammen. Wie bringe ich das in Einklang mit Familie zum Beispiel, ist für mich eine Frage. Und wie kann ich mich als Mensch entfalten? Und wenn Unternehmen anfangen, so zu denken, wie können wir dafür sorgen, dass die Potenziale unserer Leute sich hier entfalten? Dann ist das natürlich erst eine Anstrengung, weil man sich dann genau über Räume und über all das Gedanken macht. Aber es lohnt sich eben, weil genau das, und davon bin ich fest überzeugt, auch zu Erfolg führt, weil die Menschen dann natürlich auch mit einer anderen Motivation an die Aufgaben gehen, wenn es matcht mit ihren Stärken und mit ein Stück weit mit ihren Wünschen. Und wenn man sie nicht irgendwo in diese Kästchen drängt, so wie das vielleicht in der alten Welt öfter war. Aber das ist natürlich ein Prozess und dann ist natürlich auch die Frage, wie geht man mit Krisen um? Die beschäftigen uns ja auch sehr stark. Da muss man sich natürlich diese Freiräume auch leisten können. Denn es geht ja auch immer so ein bisschen darum, das parallel zu tun. Einerseits auch die Routinen weiterzuführen, das, was funktioniert, auch im Geschäftsmodell und parallel dazu, aber auch mal zu schauen, wie können wir vielleicht mal ein Projekt anders aufsetzen? Wie können wir die Leute hier auch mal in die Entscheidung bringen. Also diese Erfahrung zu machen, das muss man sich leisten wollen und leisten können. Und jetzt merken wir natürlich auch gerade in der wirtschaftlich schwierigen Zeit, dass es so eine gefühlte Rückwärtsbewegung gibt, nicht nur was so die Back-to-Office-Bewegung angeht, sondern auch andere Facetten. Aber da ist dann wieder jeder Einzelne und jede Einzelne gefragt, selbst für sich zu entscheiden, wie und wohin es gehen kann.
Ist wahrscheinlich jetzt für alle Zuhörer langweilig. Wir haben hier in Neuseeland nicht den Trend, weil hier auch Führungskräfte, ich glaube, vielleicht anders als in Deutschland, kulturell nicht so stringent durchgreifen und einfach mal eine Ansage machen von oben, ne, weil Menschen, was sie einmal haben und wertschätzen, geben sie nicht so einfach her. Und das ist hier ganz krass der Fall. Also ich bin jetzt Produktmanager tätig mit 3 Teams, wo die Product Owner ja, das ist schwer, die Teams in das Büro zu bekommen. Und dann spreche ich mit meinem Boss, können wir da nicht eine Ansage machen und gucken? Nee, das geht kulturell gar nicht. Ist vielleicht auch mit der Uni verbunden. Aber wo stehen wir da gerade in Deutschland? Und was ist denn deine Meinung dazu? Homeoffice-Pflicht oder Home oder Office?
Also das ist jedenfalls keine Frage, die man so lapidar beantworten sollte, weil sie eben auch so viele Facetten hat und in unterschiedlichen Kontexten, glaube ich, auch unterschiedlich beantwortet werden sollte. Es gibt Arbeiten, es kommt auf die Arbeit an. Also das ist der erste Punkt. Also wo kann eine Arbeit gut erledigt gemacht werden? Es gibt gerade im Bereich Wissensarbeit viele, viele Jobs, die kann man bestimmt gut im Homeoffice machen. Gerade auch da, wo man einen gewissen Fokus braucht, eine gewisse Ruhe, die tendenziell zu Hause eher da ist als im Büro. Da, wo man allerdings kreativ auch wieder in der Zusammenarbeit und mit auch kalkulierten Zufällen, die es vielleicht sogar braucht, kalkulierten zufälligen Begegnungen, Dinge entwickelt, also nicht diese Routine hat, sondern Neues entwickelt, da ist eine physische Begegnung oft sehr gut. Die Frage ist dann aber, wer entscheidet das? Entscheidet das der Chef, die Chefin? Entscheiden das die Leute? Da habe ich auch schon unterschiedliche Sachen erlebt, ja auch in meinem Podcast, den New Work Chat, frage ich ja immer gerne nach. Ich hatte schon Unternehmen, die 100% remote arbeiten und erzählen, das klappt gut. Die sind dann oft auch so im Bereich Software oder Entwicklung, dass sie da von vornherein so ein Setting auch hatten. Dann habe ich auch wieder Remote First, zum Beispiel Dropbox, die sagen also gerne zu Hause, aber es gibt auch die Möglichkeit, sich in die Dropbox Studios zu begeben, also angemietete Coworking Spaces für Begegnung. Und dann gibt es wieder auch große Unternehmen wie Google zum Beispiel, die sagen, 3 Tage die Woche kommt ihr bitte rein. Wir sagen euch aber nicht, welchen Tag, sondern das entscheidet ihr bitte selbst. Aber für uns ist das kulturell wichtig. Und dann können die Leute natürlich auch entscheiden, was machen sie damit. Also machen sie da mit oder machen sie da nicht mit. Dass ein Unternehmen das einfordert, kann man doof finden, aber es ist natürlich das gute Recht des Unternehmens. Und ich kann jetzt natürlich als Arbeitnehmer, als Arbeitnehmerin selber entscheiden, was mache ich jetzt damit. Passt das auch zu meinem Leben und zu dem, was ich mir nach der Pandemie da auch vielleicht eingerichtet habe? Und eine wichtige Erkenntnis ist eben auch, die Leute haben nichts gegen das Büro, sie haben nur was gegen den Weg zum Büro und die Zeit, die damit verbunden ist. Und gerade wenn man Kinder hat, so wie ich ja auch, das sind am Tag dann mal locker 1-2 Stunden, die man unterwegs ist, um die Kinder wegzubringen, abzuholen. Dann fährst du die nochmal zum Cheerleading, wie bei unserer Mittleren und so weiter und so fort. Und das muss man eben alles mitbedenken. Das ist halt viel einfacher, wenn man von zu Hause aus arbeitet, aber man braucht natürlich gleichzeitig die Begegnung. Und das ist dann eben auch nochmal so ein Punkt, wenn wir von Menschen sprechen, nicht nur von humanen Ressourcen, wie du sagtest, sondern von Menschen, ist eben auch die Frage, was bringt uns dann auch zur Entfaltung, ja, weil wir gerade auch über Potenzialentfaltung sprachen. Und ich glaube, dass die Begegnung, die Begegnung auch vor Ort im physischen Raum ganz wichtig für uns ist. Das ist was anderes als digital. Es hat beides seine Vorteile. Also wir können jetzt einfach mal Deutschland, Neuseeland nahezu problemlos hier hinbekommen. Aber wenn man sich gar nicht sieht, fehlt zumindest eine Dimension, glaube ich. Alles, was über Körpersprache geht, du riechst denjenigen, du erlebst den Menschen ganzheitlicher im Raum. Der Raum wirkt auch nochmal mit. Und insofern ist es dann oft ein hybrider Mix. Und wie dieser hybride Mix diskutiert wird, das ist eben gerade sehr, sehr spannend. Und es geht natürlich auch um Kontrolle und Vertrauen. Und das ist vielleicht so der zweite Punkt. Ich appelliere immer dazu, zu sagen, schaut euch die Ziele an. Ja, wo wollt ihr hin? Und dann schaut doch, wie ihr vielleicht auch den Raum gebt, um dieses Ziel zu erreichen. Weil wenn die Ziele nicht klar sind, dann können natürlich auch alle 5 Tage im Büro sitzen und jeder macht irgendwas, schaut schlimmstenfalls aus dem Fenster. Aber wenn die Ziele klar sind, dann sind die Leute auch gefordert, zu schauen, was ist das beste Setting dafür. Vielleicht nochmal abschließend eine Geschichte, die ich auch erlebt habe. Ich habe in einem Unternehmen gearbeitet, da wurde gesagt, ihr entscheidet das selbst, ob ihr ins Büro kommt oder nicht. Wozu führt das? Einige gehen ins Büro, das sind die, die zum Beispiel keine gute Homeoffice-Möglichkeiten haben, die keinen extra Raum haben, die schlechtes Internet haben und so weiter. Oder die auch in der Nähe des Büros wohnen, die gehen gerne ins Büro, gerade wenn es auch nette und schöne Büros sind. Und dann gibt es wieder die anderen, die kommen gar nicht. Weil die sagen, ich sitze gerne im Schlafanzug vom Laptop, ich übertreibe etwas und habe dann den Weg nicht mehr und mir reicht es auch so, was soziale Kontakte angeht. Ich bin vielleicht auch eher so der Typ. So, was machst du dann? Dann driftet es schlimmstenfalls ein bisschen auseinander. Dann hast du so die Partei, die sich immer sieht und auch mehr im Kontakt ist, auch zufällig Mittag isst und diese Dinge. Und dann hast du so die Leute, die auch so ein bisschen zu vereinsamen drohen, schlimmstenfalls, und so ihr eigenes Ding machen. Und du willst natürlich einen Zusammenhalt haben. Du willst natürlich ein Wir-Gefühl haben. Und insofern, jetzt einfach sagen, was die Teams entscheiden, aber was ist, wenn das in den Teams unterschiedlich ist? Und insofern ist natürlich schon die Frage, ob es nicht da doch nochmal manchmal eine Ansage braucht von den Führungskräften, die ja auch eine gewisse Verantwortung hier haben.
Und genau so eine Aussage und Ansage hat der Vorstand der Deutschen Bank vor kurzem getätigt. Zumindest kam das jetzt öffentlich raus, wie was da für eine interne Resonanz war an negativen Kommentaren, weit über 500. Wie blickst du auf sowas? Und ich fand es dann schon schockierend, als der im Nachgang der Vorstand dann das nochmal versucht hat, rechtzufertigen, und dann waren wir wieder ganz im Klassischen von oben hinweg aufdoktroyiert. Und dann ging es gar nicht mehr um die Pflicht, ins Büro zu kommen, sondern eher, wie wird hier kommuniziert und was von oben herab. Ne? Und das verstehen dann immer wieder Führungskräfte nicht.
Das ist vielleicht das New Workige an dieser Diskussion. Also wird das von oben nach unten vorgegeben, angewiesen, oder wird es gemeinsam diskutiert? Das heißt nicht, dass man alles demokratisch bis ins letzte Detail immer zerlegen muss, dann wird man langsam. Aber man kann zumindest mal sagen, das wäre der Rahmen. Wie seht ihr das? Ja, das könnte man machen. Das ist hier nicht passiert. Das gab es auch in anderen Unternehmen wie SAP, dass dann große Proteststürme entfacht sind intern. Und dann rudert man zurück und sagt, naja, nee, das ist ja eigentlich nur, damit wir uns sehen, weil wir sehen uns doch so gerne. Aber die Leute stellen das schon ganz genau fest, wie mit ihnen umgegangen wird. Und es gibt ja auch diese Wechselbereitschaftsstudie von der New Work SE, die sagt, 33% können sich einen Wechsel vorstellen. Und das hat vermutlich auch damit zu tun, dass Leute dann die Nase voll haben, wie mit ihnen umgegangen wird.
Wir reden hier gerade viel über Kultur und wie man miteinander umgeht. Und bei der Deutschen Bank und der Anforderung oder der Haltung habe ich gleich an Twitter gedacht, als Elon Musk Twitter gekauft hat. Und eines der ersten Dinge, die er gemacht hat, war, die Office-Pflicht wieder einzuführen. Nebenbei dann auch noch 80% der Menschen zu kündigen und voll auf Effizienz zu gehen. Und das macht was natürlich mit Menschen. Aber lass uns mal die Kündigung und was das mit Menschen macht, außer vorlassen, sondern wenn da, wie du sagst, als Führungskraft hat man ja die Verantwortung, seine Firma zu steuern, einen Rahmen zu geben, Werte vorzunehmen. Und er lebt es ja wie kein anderer gewisse Werte vor. Und dann weiß man ganz genau, wenn ich in einem seiner Unternehmen arbeite, das ist der Rahmen. Warum scheuen sich viele Führungskräfte, diesen Rahmen stärker vorzugehen? Du hast gerade gesagt, 30% oder mehr als 30% sind wechselwillig. Elon Musk würde jetzt sagen, na toll, dann sollen sie doch gehen. Ich werde nur mit den Menschen zusammenarbeiten, die hier wirklich sein wollen. Also der ist jetzt mal auf einem ganz anderen Pendel sozusagen, und ich übertreibe hier ein bisschen, aber um diesen Punkt mal nach Hause zu bringen sozusagen, finde ich eigentlich nicht schlecht. Dann weiß man ganz genau, was man von der Firma hat oder auch nicht hat.
Klarheit hast du dann zumindest, ja. Genau. Das ist ja auch nicht schlecht. Und er hat ja zumindest gesagt, das ist auch fair, weil viele, die bei Tesla arbeiten, die können wir auch nicht ins Homeoffice schicken. Also arbeiten jetzt einfach mal alle, die bei mir so sind, dort zumindest 40 Stunden. Du kannst den Rest dann zu Hause arbeiten. Das war ja auch nochmal so ein Witz an der Stelle.
Wusste ich gar nicht.
Ja, braucht es mehr klare Ansagen. Ja, aber vielleicht nicht als Gesetze, sondern als... das fände ich vielleicht ganz gut. Also, dass Führungskräfte mehr sagen, ich habe mir das angesehen, ich glaube, damit wir erfolgreich sind und damit ihr aber auch euer Leben organisieren könnt, das gehört ja heutzutage alles dazu, wäre es eine gute Idee, wenn wir uns, keine Ahnung, ein-, zweimal in der Woche sehen oder vielleicht auch nur einmal im Monat. Wie seht ihr das? Und dann den Ball einmal zurückzuspielen. Oder vielleicht auch zu sagen, gibt es einen Einwand dagegen, also dieses Konsensprinzip mehr zu fahren, als das Konsensprinzip, wo dann nachher alle nochmal Ja sagen müssen, sondern so würden wir das machen, gibt es einen Einwand. Und wenn dann jemand sagt, also an dem Tag muss ich immer meine Oma begleiten, können wir das vielleicht an einem anderen Tag machen, dann kann man vielleicht darüber reden. Wenn jemand sagt, ich möchte euch gar nicht mehr sehen, dann ist es vielleicht wirklich schwierig. Aber dann hat man einmal diesen Punkt besprochen, anstatt man ihn immer und immer wieder bespricht. Das ist ja sehr mühselig in Deutschland.
Fand ich total toll, dass du sagst, was Ähnliches habe ich hier vor Ort gemacht, als ich festgestellt habe, keiner kommt ins Büro. Da habe ich gleich in der zweiten, dritten Woche die Product Owner gefragt, also ich würde euch schon Also wer einmal die Woche mit euch zusammenkommt, wir haben keine 1-zu-1-Gespräche, also keine Sorge, ich baller euren eh schon ohnehin vollen Terminkalender jetzt nicht voll, aber einmal die Woche würde ich gerne mit euch einen 2-Stunden Arbeitsblock haben. Und da könnt ihr Themen gerne mit reinbringen. Vielleicht müssen wir da irgendwas besprechen. Ich werde Themen mit reinbringen. Das ist einfach 2 Stunden Zeit, die wir haben. Und wenn wir sie nicht brauchen, brauchen wir sie nicht. Aber die ist fest gebucht. Wann wollen wir das machen? Und ich würde die gerne in Person machen. Oh, krass. Könnt mir gerne Argumente nennen, wenn ihr das nicht machen wollt. Alles okay, aber mein Wunsch wäre es, einmal die Woche mit euch im Büro zu sein, dass man vielleicht sich auch mal in der Küche trifft. All das, was du so eben angesprochen hast. Ne? Und dann Socializing. Ja. Vielleicht übertragt ihr das sogar auf eure Teams, dann kann ich die auch mal kennenlernen. Und welcher Wochentag würde sich denn dafür eignen? Ne? Und dann nach so einer ersten so, macht ja schon Sinn. Dann haben wir uns auf den Montag geeinigt, weil viele montags hier noch im Homeoffice sind. Die Straßen sind ein bisschen leerer als Dienstag bis Donnerstags. Das Büro ist auch ein bisschen leerer. Also wir kriegen unsere Lieblingsarbeitsplätze. Die sind ja alle nicht vordefiniert. Von daher war das eine gute Entscheidung. Das ziehen wir seit einem Jahr durch. Oder 10 Monaten. Und es hat dann wieder zu so einem Teamgefühl geführt. Ne? Also das war mir dann auch wichtig, die Leute dann in Person, all die Dinge, die du gesagt hast, die dann in Person zu erleben. Und ich wüsste nicht, wie das wäre, wenn wir das jetzt nicht eingeführt hätten. Aber es war nicht von oben herweg, sondern eine Diskussion. Hey, das ist ein Wunsch. Wenn ihr jetzt triftige Gründe hat, jetzt zum Beispiel bei der einen ist die Mama gesundheitlich gerade nicht so auf der Höhe, kommt halt ein paar Wochen gerade nicht. Ist auch okay. Die wählt sich dann immer remote ein.
Sag es halt, dann kann man sich darauf einstellen. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtige dann, diese psychologische Sicherheit, die man natürlich in einem Team bestenfalls hat oder herstellt, damit man das besprechen kann, damit es eben auch dazu kommt, dass man es überhaupt offen diskutiert. Ne? Weil es geht eben ja nicht nur um das Büro selbst, sondern es geht ja vor allen Dingen auch um diese ganze Lebensorganisation, gerade wenn man Familie hat, ob das jetzt Kinder sind oder auch Eltern, um die man sich vielleicht kümmert. Das halt zu sagen, war vielleicht früher unüblich und heute sollte man das vielleicht sogar sagen, aber dazu braucht es eben diese psychologische Sicherheit und das ist dann wiederum ja auch mit die Aufgabe der Führungskräfte, die herzustellen. Ja, dann sind wir schon beim Thema Führung.
Absolut, und ein Viertel der Deutschen ist nur völlig zufrieden oder voll auf zufrieden mit der Führungskraft. Warum ist das so? Ein Viertel nur? Also schockiert mich die Zahl. Also klar, psychologische Sicherheit ist vielleicht ein Thema. Aber woran liegt das, dass Deutsche oder generell in Unternehmen gedacht wird, zu 3/4 mein Boss, mit dem kann ich nicht, mit dem will ich nicht. Oder vielleicht ist es auch nicht so schlimm, ich übertreibe auch da wieder, aber dass man völlig zufrieden ist mit seinem Boss. Ziemlich geringe Zahl.
Naja, auf der einen Seite, Deutschland ist ja auch ein Synonym für Meckern auf hohem Niveau. Also da stelle ich auch immer fest, oh, wir können doch das noch machen und warum hat mein Boss nicht das noch? Das spielt, glaube ich, auch eine Rolle bei dieser Unzufriedenheit. Ich glaube, das ist schon oft ganz okay, weil, also welche Führungskräfte können sich das heute schon noch leisten, so total toxisch, wie vor 30 Jahren, cholerisch. Also wer kann sich das schon noch leisten? Dann sind die Leute doch eigentlich weg heutzutage. Ich habe gerade mit jemandem drüber gesprochen, mit dem Markus Reitner, der war auch bei dir, oder? Manifest für menschliche Führung hat er ja ein Buch geschrieben und der sagte ja da in dem Buch auch, heutzutage geht es eher darum, die Leute so zu sehen, als ob sie sich ehrenamtlich bei uns engagieren, weil sie müssen es nicht machen, sie können auch jederzeit woanders hingehen. Und in diesem Bild denke ich eigentlich auch immer, das heißt, die Führungskräfte können sich das eigentlich gar nicht mehr leisten, da komplett auszurasten. Trotzdem gibt es diese Unzufriedenheit. Ich glaube, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass viele Führungskräfte da auch noch auf dem Weg sind, zu einer anderen Führungsweise, also mehr im Sinne eines Leaderships als im Sinne eines Managements. Das Management hat geguckt, das sind die Aufgaben, das sind die Ressourcen, von wem wird das bis wann erledigt, wenn nicht, gibt es einen auf die Finger. Das war sehr unpersönlich in vielen Fällen und jetzt geht es eher darum zu schauen, wer arbeitet wie und wo, sich auch individuell auf die Leute einzustellen, bestenfalls auch empathisch zu sein. Da sind wir sozusagen auf dem Weg. Und daher würde ich vermuten, dass das auch besser wird. Also auch diese Akzeptanz und auch die Zufriedenheit damit, glaube ich, wird langsam besser. Und es ist ja auch kein leichter Job, also Führungskraft zu sein. Ich habe auch was dagegen, dass man so Führungskräfte basht und immer sagt, die müssten mal und die, warum machen die das immer? Das ist halt auch, es ist ja sogar ein unbeliebter Job mittlerweile. Das habe ich auch kürzlich gelesen, dass gar nicht mehr so viele Führungskraft werden wollen. Die Leute streben dann eher eine fachliche Karriere an. Und das hat vielleicht auch damit zu tun, dass das eben auch wirklich nicht leicht ist.
Sehr spannend. Denkst du, das ist der einzige Grund, warum das eine unbeliebte Position geworden ist?
Ich weiß es nicht im Gänze, aber Führungskraft zu sein bedeutet ja einerseits für den Projekterfolg verantwortlich zu sein. Also je nachdem, wie man diese Rolle definiert natürlich. Man könnte jetzt auch sagen, Führungskraft bedeutet einfach nur, sich darum zu kümmern, dass es den Menschen gut geht und dass jeder erfolgreich in seiner Aufgabe ist. Also es hängt ein bisschen auch davon ab, wie man diese Rolle definiert. Was übrigens gut wäre, wenn man es als Rolle sieht und nicht als Position. Das ja, wäre auch was Neues, aber ja, ich glaube, ich spiele mal den Ball nach Neuseeland. Wie siehst du das?
Ich finde, also aus Agilitätssicht, ne, wenn man Verantwortung abgibt, Vertrauen ins Team gibt, da wo die Fachexpertise ist, finde ich, kann es keine schönere Position geben, den Rahmen zu halten, den Raum zu halten, zu facilitieren. Also ja. Die ganzen zwischenmenschlichen Dinge, klar, das macht auch alles einen Scrum Master, keine Frage, ne? Oder je nachdem, ob man in einer Matrix-Organisation organisiert ist, vielleicht ist es auch der Chapter Lead. Also wie auch immer, aber generell mit den Menschen zu arbeiten, Verantwortung zu tragen, aber das nicht nur auf seinen Schultern zu sehen, sondern einfach nur zu facilitieren und diese Potenziale, die da sind, zu heben, ne? Und diese Reise, das heißt nicht, dass man das als Teammitglied nicht machen kann, kann man natürlich genauso, aber dann auch über die Grenzen des Teams oder des Bereiches hinaus. Also mich fuchst das mittlerweile an. Also vor ein paar Jahren war ich da auch eher so, ja, vielleicht Fach und nur agiler Coach. Und mittlerweile denke ich, die größte Wirkung haben halt Führungskräfte. Und wenn man da New Work und agil geprägte Führungskräfte hat, die gern auch vorangehen, aber nicht in diesem klassischen Denke, ne, sondern eher so schaut, hey, ich gehe voraus und schauen, wer mit mir mitläuft, ist ja auch ein Bekenntnis für einen Leader. Ne? Ich finde es eine coole Rolle. Und wie du sagst,
ja, es ist auch eine coole Rolle. Aber du hast eben nicht nur diesen Projekterfolg im Sinne, sondern du musst auch schauen, wie geht's den Leuten? Was beschäftigt die? Was bremst die?
Absolut.
Und dann aber auch nochmal sich auf jeden irgendwie einzustellen. Ja, auch nicht jedem. Ich habe neulich auch gehört, wenn du Führungskraft werden willst, solltest du Menschen mögen. Fand ich auch schön. Es geht nicht nur um die Tasks, sondern es geht vor allen Dingen erstmal um ein empathisches Miteinander. Und das sollte man sich natürlich gut überlegen, ob man das auch so möchte. Und ich glaube, in der Vergangenheit war das eben immer dieses, wir müssen erfolgreich sein, no matter what.
Und zu dem Punkt Vergangenheit, viele Führungskräfte wurden ja befördert, weil sie in dem Fachbereich, lass uns mal bei Entwicklern zum Beispiel bleiben, wenn ein Entwickler zum Manager befördert wurde, weil man hat ja festgestellt, dann entwickelt der gar nicht mehr und muss ganz viel menschliche Themen machen, wo er nicht so gut drin ist. Ich pauschalisiere jetzt, gibt natürlich auch sehr gute Entwickler, die dann noch bessere Manager wohnen, aber viele Führungskräfte sind einfach aufgrund ihrer fachlichen Expertise zu einer Führungskraft geworden und haben da dann sichergestellt, da dann festgestellt, boah, das liegt mir gar nicht. Und ich glaube, da dann auch Wege für Unternehmen, entweder zurück, ne, in die Fachlichkeit oder die Leute dann an die Hand zu nehmen. Mhm. Aber wie siehst du das? Wie bildet man überhaupt heutzutage noch gute Führungskräfte aus? Also wenn du jetzt in deinem Firma wärst oder freie Hand hättest, wie würdest du das sicherstellen, dass Führungskräfte an der richtigen Position sozusagen sind, mit der richtigen Einstellung?
Also einerseits sollten die untereinander im Dialog sein. Das ist auch, was wir bei uns zum Beispiel machen in DSGV. Wir haben dann so einen Rahmen, die Leadership Journey, wo die Führungskräfte sich immer wieder treffen und austauschen, weil es kommt ja auch immer darauf an, wer sagt was, ne? The medium is the message. Es kann irgendjemand von außen kommen und sagen, ihr müsstet alle das und jenes. Das ist dann so, okay, vielleicht. Aber wenn die untereinander über ihre Erfahrung sprechen und dann eben auch, was macht das mit den Leuten? Welche Teams sind auch erfolgreicher dadurch? Wo bleiben die Leute? Wo kündigen Leute? Das kann man sich ja mal ansehen. Also wir schaffen Rahmen dafür, dass die Führungskräfte untereinander sprechen und möglichst ehrlich und miteinander. Dann braucht man auch immer wieder diesen Blick über den Tellerrand. Wie machen andere Unternehmen das? Was funktioniert woanders? Nicht, dass man es dann kopiert, aber dass man sich mal inspirieren lässt. Welche neuen Ansätze gibt es? Also wo kann ich noch dazulernen? Und dass man sich auch mit den aktuellen Trends und Themen beschäftigt, mit Technologie, mit KI, mit dieser ganzen Homeoffice-Remote-Hybrid-Debatte. Das sind auch Themen, wo man vielleicht dazulernen kann und sich darauf einstellen kann. Bis hin zu Methoden auch, was Leadership angeht. So, das ist das Zweite, neben dem Austausch untereinander, man eben auch nochmal schaut, was passiert da draußen und sich vielleicht auch immer wieder Leute mal reinholt, auch mal eine Beratung mit reinholt, die einem auch nochmal Dinge mitgibt, gute Fragen stellt. Auch hier geht es, glaube ich, darum, zu inspirieren und Fragen zu stellen und nicht Ansagen zu machen, weil dann wären wir genau da, wo wir herkommen, sondern sich eher dazu begleiten. Und wie kommen wir zu einer Offenheit, ist dann vielleicht eine gute Frage. Weil es gibt natürlich auch immer Führungskräfte, die sind nicht offen. Die machen das Micromanagement-mäßig, wie immer. Das hat manchmal auch mit Macht zu tun. Die sind aber deswegen nicht weniger erfolgreich, interessanterweise, sondern es ist dann auch oft so ein eingespieltes System und die Leute, die da drin sind, verhalten sich auch gemäß dieser Erwartung und sind dann aber oft auch die, die innerlich schon gekündigt haben oder auf dem Weg dahin sind, leider. Aber trauen sich halt nicht, ne? Also wir sehen diese Wechselbereitschaft, 33% und ein kleinerer Anteil macht es dann am Ende nur. Die Leute bleiben lieber in der Unzufriedenheit, die aber ein sicherer Rahmen ist. Wir kennen das dann, als dass man wieder in die Unsicherheit geht und wer weiß, wie es dann wird. Das heißt, braucht natürlich dann als Drittes vielleicht neben dem Austausch der Führungskräfte und der Inspiration von außen auch nochmal die Mitarbeitenden eigentlich, die den Finger heben oder die Hand heben und sagen, also ich wünsche mir das finde ich nicht gut, das bräuchte ich. Also da könnte man jetzt 360-Grad-Feedbacks nehmen, man könnte auch Mitarbeitergespräche einfach nehmen, wo beide sich zuhören. Es muss jetzt ja nicht eskalieren, dass jetzt Beschwerden kommen, das gibt es bestimmt auch dann, aber auch das also in Anführungszeichen von unten oder aus der Mitte noch viel mehr kommt und dass es nicht nur da oben auf der Führungsebene verhandelt wird.
Das ist ein super schöner Punkt, weil wir haben gerade eine Deadline von dem Personalwesen vorgegeben bekommen für diesen Freitag, den 15. März, dass wir unsere Jahresziele im System erfassen müssen. Und wir haben dann drei Kategorien entwickelt oder ich habe drei Kategorien entwickelt und habe das dann mit den Product Ownern diskutiert. Und ich fand das ganz cool. Das eine Ziel kam so aus der Product Practice, also da, wo wir alle drin sind, ne, das ist für alle Product Owner, wir sind über 20 und 6 Produktmanager, also fast 30 Produktmenschen, das gleiche Ziel. Dann gibt es ein selbstgewähltes Ziel und ein erhaltenes Ziel. Das erhaltene Ziel ist von mir und das selbstgewählte Ziel kommt natürlich von denen. Jetzt könnte man ja auch da wieder als Führungskraft sagen, cool, geiles Format, da bleibt es verstehen, aber mir war es total wichtig zu erwähnen, hey, diese drei Kategorien zählen natürlich auch für mich. Also ich habe ein selbstgewähltes Ziel. Und ihr drei könnt mir ein Ziel geben, was ihr gerne sehen wollt. Das kann auf die Organisation sein, das kann sonst was sein. Ne? Und da habe ich jetzt schöne Impulse bekommen, habe also die Schwierigkeit, dass ich aus drei Zielen eins machen muss und so einen Rahmen finden muss. Weil ich finde, das ist auch immer eine ganz wichtige Botschaft. Ne? Also, da muss ich gerade an den 360-Grad-Punkt denken. Nicht nur von oben herab und habe mir jetzt was Schönes für euch überlegt, sondern nee, ich sitze mit euch im Boot. Ich habe genau die gleichen Kategorien. Und optional könnt ihr mir ein Ziel geben, aber das habe ich nicht verpflichtend gemacht, sondern habe gesagt, hey, würde mich total freuen, wenn ihr euch mal eine Minute Zeit nehmt, mir uns zu überlegen, was ich mir von euch für ein Ziel geben lassen könnte. Ja, und da kamen echt schöne Punkte, wo ich so dachte, ja, lohnt sich vorher, diesen Team zu arbeiten. Und schon kam wieder so ein Wir-Gefühl zustande, anstatt oben, unten und Hierarchien. Ne?
Ja, ich glaube, die Führungskraft ist heutzutage sehr dafür verantwortlich, einen guten Rahmen zu schaffen. Und das ist schon auch für Arbeit. Also ein Rahmen dafür, dass diese Sicherheit da ist, ein Rahmen dafür, dass die Aufgaben auf dem Tisch liegen, transparent, dass man sich vielleicht ein Meeting nimmt, einmal im Monat und schaut, was ist zu tun, dass man auch auf Fairness guckt. Sind das jetzt nicht immer die drei gleichen, die alles wegrocken und zwei sind so ein bisschen in der Defensive, sondern sind alle ausgelastet, sind alle auch gefordert, gefördert. Was ist mit Konflikten im Team, das im Blick zu haben? Was ist mit einer Feedback-Kultur. Es gibt ja so viele Facetten. Das ist nicht nur eine Aufgabe der Führungskräfte, aber schon auch, glaube ich. Und allein das im Blick zu haben, entwickeln die sich ja alle gut, gemäß ihrer Potenzial, gemäß der Aufgaben, die wir hier erledigen wollen. Und nehmen wir auch sowas wie Ownership als Thema für uns mit wahr. Ja, also bringen wir die Leute selbst im Team auch in die Verantwortung. Und das wäre ja auch nochmal ein ein neuer Ansatz in vielen Unternehmen, dass die Führungskraft nicht immer sozusagen wie in der Pyramide oben stehen muss und alles auch weiß, ja, so diese Wissenshoheit hat, sondern dass eigentlich ja die Leute, die in den Themen sind, viel mehr wissen und die Experten sind und dass man sich dann eigentlich nur noch synchronisiert und das Ganze dann auch mit den vernünftigen Tools, die es heutzutage gibt, also für Transparenz sorgt. Da gibt es, glaube ich, viele wichtige und auch ja viele nicht zu unterschätzende Aufgaben, was Führung angeht. Aber wie gesagt, mir gefällt dieser Ansatz von Führung als Rolle viel mehr. Es wäre auch okay, wenn jemand sich genau nur um diese Themen kümmert. Geht es dem Team gut? Können die Menschen sich entfalten? Und das Fachliche macht jemand anders. Das wäre auch okay.
Also vielleicht als abschließende Frage zu diesem Themenkomplex und dann mit Blick auf die Zeit können wir auch gerne so, danke für deine Zeit heute, also Richtung dem Ende entgegen trotten. Wir haben hier vor kurzem die ketzerische Frage gestellt, sollten Weiterbildungen im Top-Management, also für Führungskräfte, verpflichtend sein? Und da haben wir nicht solche Themen gemeint wie, oder ich lasse mal da stehen. Vielleicht kannst du schon was mit der Frage anfangen. Vielleicht nehme ich mit der Ergänzung schon wieder was voraus.
Sollte Weiterbildung verpflichtend sein? Ja, finde ich schon. Wenn das dann aber dazu führt, also zu einer Trotzreaktion, dass sich dann nicht weitergebildet wird, dann muss man sich mal Gedanken machen. Aber es sollte schon klar sein, dass alle Mitarbeitenden, nicht nur die Führungskräfte, sondern alle sich weiterbilden. In der Zeit, in der wir heute leben, in der so viel passiert, in der sich Technologie rasant entwickelt, in der auch gesellschaftlich sich viel entwickelt, in der Märkte sich entwickeln, da ist Weiterbildung oder Lernen ein wichtiger Teil der Arbeit. Nicht nur ein Block, den man sich vielleicht vornimmt, sondern auch ein Teil, der während der Arbeit passiert. Aber das muss eigentlich ganz fest verankert sein im Kalender. Denn sonst geht es unter im Tagesgeschäft. Das ist eine ganz klare Erfahrung. Also ich habe tolle Erfahrungen gemacht. Ich war bei einer Digitalagentur Mandarin aus Schwerin, Norddeutschland, die sagen, du bekommst einen halben Tag pro Woche für Weiterbildung. Wow. Fest verankert. 4 Stunden. Also, ne, bei 40. Und das ist schon toll. Und dann konntest du aber selbst auch entscheiden, womit du dich beschäftigst. Google macht das ja sogar mit 20%. Oder, ne, welche Projekte du entwickelst. Sollte aber schon auf deine Ziele wiederum einzahlen, die du dir setzt oder gemeinsam mit der Führungskraft oder mit dem Team setzt. Und mit den, also man sollte schon darüber sprechen, was ist jetzt relevant, ne? Was wollen wir jetzt lernen? Was ist uns wichtig? Also wir beschäftigen uns bei uns ja auch mit dem Thema. Und dann gibt es natürlich diese klassischen Themen wie KI und Co., was man sich jetzt anschaut. Aber dann geht es natürlich auch darum, wie kann man das Gelernte anwenden? Und das ist natürlich auch eine ganz wichtige Frage. Wie kommen wir dann in Anwendungsfälle und Use Cases? Das vermisse ich leider auch noch in einigen Unternehmen. Da wird dann irgendwie sich irgendwie ein Kurs gebucht oder ein Coaching oder was auch immer. Und dann macht man eigentlich so weiter wie bisher.
Erinnert mich an eine Reise. Gut, mittlerweile wohne ich hier, wie du weißt, aber vor fast gut mittlerweile 15 Jahren durfte ich mal in Australien und Neuseeland reisen. Und weil hier der Mindestlohn so gering war im Vergleich zu Australien, war ich hier nur 4 Wochen am Reisen und wollte hier kein Geld verdienen. Und der Lonely Planet, wenn man sich das mal zu Gemüte zieht in der Nord- und Südinsel, hat so viele Facetten, ne, und so viele Dinge, die man reisen, erkunden, erfahren kann. Und es ist dann wie so eine Checkliste geworden. Das noch und das noch und das noch. Ja, und ich glaube, da musste ich gerade dran denken, wie bei dir. Es geht nicht darum, einfach nur zu lernen und das Checkliste oder jetzt wieder mal ein Coaching zu machen. So sehen ja viele dieses Personal, alles, was aus Personalabteilung kommt, auch dann wieder Datenschutz oder jenes. Gibt vielleicht auch so Pflichtkurse, die meinten wir damit gar nicht, sondern vielmehr wirklich so eine tiefergehenden Weiterbildungen, wo man sich als Führungskraft sagt, ich widme mich mal dem Thema psychologischer Sicherheit, Teamentwicklung, emotionaler Intelligenz, was auch immer. Oder vielleicht auch gerne, gut, muss relevant sein, da stimme ich dir zu dem Tagesgeschäft oder da, wo die Firma hin, weil einfach vielleicht auch Englisch sprechen lernen, weil man eine Expansion ins Ausland vorhat oder, einfach dieses Lernkarussell, ne, weiterführen.
Ja, absolut. So, heute ist der langsamste Tag unseres restlichen Lebens, oder wie war das? Und da muss man viel dafür tun, um da noch fit zu sein in der Zukunft.
Schön. Ja. Wenn du, das ist vielleicht eine gemeine Frage zum Abschluss, 1-2 Botschaften, die du jetzt in über 200 Podcast-Folgen über New Work für dich so gesammelt hast, Botschaften, Erkenntnisse, Welche wären das, die du unseren Zuhörern hier zum Schluss noch mitgeben würdest?
Ja, ich sage immer, sei ein Podcaster, stell gute Fragen. Dir selbst oder deinem Team. Du brauchst aber keinen eigenen Podcast dafür. Also ich glaube, es geht wirklich um gute Fragen, weil niemand hat ja die Antworten in einer Zeit, in der sich alles sehr, sehr schnell entwickelt. Wer hätte vor 5 Jahren gedacht, dass so viele Leute heute im Homeoffice arbeiten wollen, können? Wer hätte gedacht, dass die generative KI kommt und so weiter und so fort? Das heißt, wir müssen uns diese Fragen stellen und weniger in Anweisungen denken, sondern dass wir uns auch die Zeit nehmen, ja, dass wir uns auch zuhören, wenn wir uns diese Fragen stellen. Und diese Fragen auch individuell. Es geht auch um Selbstführung, Selbstmanagement, zu reflektieren. Das ist vielleicht der zweite Punkt. Also damit geht alles los auf der individuellen Ebene. Wenn ich mich nicht selbst frage, wie finde ich das hier alles gerade? Wo will ich hin? Was brauche ich dafür? Wie sieht mein persönlicher Plan aus? Den kann ich dann auch wieder verwerfen, also agil. Aber was ist erstmal so die Idee? Da muss ich mir diese Fragen erstmal stellen. Also das ist vielleicht so das eine, stell gute Fragen, sei ein Podcaster, brauchst noch nicht mal einen eigenen Podcast dazu. Und das zweite ist Neugier und damit verbunden auch der Mut, aus der Neugier was zu machen. Und Neugier ist ein Muskel, habe ich festgestellt, seit ich den Podcast mache. Je mehr Leute ich treffe und frage und kennenlerne und auch lerne, wie ich da was rausziehe, weil man kann ja von jedem Menschen was lernen, das ist ja auch eine tolle Erkenntnis. Und man muss einfach nur schauen, wie nutze ich diese Zeit mit diesen Menschen und was ziehe ich da quasi raus. Für mich ist also mein eigener Podcast auch mein größtes Lerntool, ist natürlich ein großes Privileg. Ich darf die Menschen einladen, die ich interessant finde, darf die das fragen, was ich spannend finde. Und dadurch lerne ich natürlich sehr, sehr viel, intrinsisch motiviert, reflektiere das dann wieder. Und das würde ich mir eben auch wünschen für viele, die jetzt unzufrieden sind. Also reflektiert, wie findet ihr das? Wo wollt ihr hin? Wenn ihr unzufrieden seid, schaut, ob ihr einen anderen Weg findet. Lasst euch inspirieren. Und da kommen eben diese Stories ins Spiel, die es eben in Podcasts gibt und die es ja hier auch gibt. Stories, die inspirieren können und die zum Nachdenken anregen, ob man nicht selbst auch mal was anders machen möchte.
Das ist fast ein schöner Schlusspunkt. Mir liegt aber noch eine Frage auf den Lippen. Sorry dafür, Gabriel.
Shoot.
Kein Problem. Was ist so eine Frage, wo du denkst, warum stellt die sich keiner? Oder eine Frage, die wir uns öfter stellen sollten? Muss jetzt auch gar nichts vielleicht in New Work-Kontext zusammenhängen, aber sondern eher so, wie du sagst, und da stimme ich zu 100% zu, gute Fragen stellen.
Ich hatte mal eine Business-Coachin zu Gast und die sprach sehr viel, also die hat viele Kundinnen, die ein eigenes Business haben und die haben alle den Wunsch, erfolgreicher damit zu werden. Einige sind es schon ein bisschen, andere sind es noch gar nicht. Sie wollen alle erfolgreicher werden. Und sie sagt, also wenn du dein Business entwickeln willst, dann musst du erstmal in dich selbst reinschauen und dir deine Gewohnheiten anschauen, deine Glaubenssätze, weil sie sagte, das habe ich auch noch so im Kopf. Wir sind alle so auf unseren gedanklichen Autobahnen unterwegs im Kopf. Also diese ausgetretenen Pfade. Wir gehen nicht so gern nach links oder rechts. Wir sind, weil wir Energie sparen wollen, das ist das Menschliche. Ja, wir sind immer auf diesen Autobahnen, hat sie, glaube ich, gesagt, unterwegs. Und warum gehen wir nicht einfach öfter mal links oder rechts lang und nehmen einfach mal einen anderen Weg, um zum Ziel zu kommen? Man muss das Ziel nicht ändern, aber man kann mal einen anderen Weg nehmen, weil auch Umwege erhöhen ja die Ortskenntnis. Und da kann man sich, glaube ich, immer wieder auch mal selbst fragen und reflektieren, warum mache ich das jetzt hier eigentlich alles gerade? Und das ist wahrscheinlich, weil wir das schon oft so gemacht haben, weil sich das so als Routine eingespielt hat. Und gewissermaßen brauchen wir auch hier und da Routinen, aber müssen uns auch immer wieder hinterfragen, ob wir das nur machen, weil wir es bisher so gemacht haben oder ob das jetzt noch Sinn ergibt.
Schöner Punkt. Und ich glaube, das kennt jeder von uns. Die Jahre verstreichen und dann sagen, schon wieder ein Jahr vorbei. Und es passiert einfach, indem man wenig neue, originäre Erfahrungen sammelt. Ne? Wenn der Weg zur Arbeit immer der gleiche ist, speichert der Kopf das halt einmal ab. Aber wenn man mal, wie du sagst, bewusst einen Umweg macht oder bewusst mal mit Fahrrad oder 5 Minuten stehen bleibt oder, das sind dann Erfahrungen, die das Jahr nicht mehr so schnell rasend vorbeigehen lassen. Von daher auch nochmal der Aufruf, diese Neugierde und diesen Mut zu haben, auch mal so sagen, vielleicht auf der Parkbank dann doch die gute Idee zustande oder was auch immer.
Und wenn man eine kleine Sache ändert, dann ändert man manchmal ja ganz, ganz viel. Also es ist nicht so ganz klein, aber wir haben zum Beispiel einen Hund. Seit einem Jahr, ein Dackel, ein klein. Und da haben sich meine Töchter und meine Frau durchgesetzt. Nach langen Protesten meinerseits habe ich dann aufgegeben. Und wenn du mit dem Hund unterwegs bist, kommst du mit einmal ins Gespräch mit anderen Hundebesitzern und Besitzerinnen und bist mit einmal ganz woanders unterwegs. Das sind ja auch Menschen aus unterschiedlichsten Ecken und Bereichen. Und dadurch kommst du wieder auf andere Themen, beschäftigst dich mit einmal mit Hunden, dann gibt es mit einmal ein KI-Tool, was eventuell eine Übersetzung Hundesprache Mensch hinbekommen könnte und so weiter. Und es eröffnen sich dadurch neue Räume, Vorstellungsräume manchmal ja auch nur, das reicht ja auch schon. Also einfach mal was Kleines ändern oder mal mit der anderen Hand die Zähne putzen oder mal einen anderen Weg zur Arbeit nehmen und gucken, was passiert.
Gierig. Oder mal einen anderen Podcast hören. Also vielen Dank, dass ihr so lange reingehört habt. Wir sind hier gerade im AG in Senf, aber hört euch gerne auch mal von Gabriel den New Work Chat an. Links dazu in den Shownotes. Für mich bleibt es jetzt noch an dem Punkt zu sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute Morgen. Hat echt Spaß gemacht. Ähnlich wie du gesagt hast.
Ich danke dir für die Fragen.
Hab einiges mitgenommen. Ich glaube, das teilen viele Podcaster. Wir machen das ja auch intrinsisch, um selber zu lernen. Von daher vielen Dank, dass du mein Wissensschatz ein bisschen gefüllt hast. Vielen Dank dafür.
Ja, ich danke dir. Schön, da gewesen zu sein. Schöne Grüße aus Rostock nach Neuseeland. Habe ich auch noch nicht
oder? So oft gesagt. Danke. Bis demnächst. Danke. Ciao.
Bis bald. Ciao.
Vielen Dank, dass du bei Agiler Senf dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wirst du auch in unseren anderen Folgen viele wertvolle Erkenntnisse finden. Abonniere jetzt unsere Podcasts und besuche agilersenf.de, um auf dem Laufenden zu bleiben und zusätzliche Ressourcen zu erhalten. Bleib agil und setze das Gelernte in die Tat um. Wir freuen uns darauf, dich in der nächsten Folge von Agiler Senf wiederzusehen. Bis bald.